Hallo, Manuel hier. Bevor es mit der Folge gleich losgeht, wollte ich die Gelegenheit nutzen und nochmal die ganzen neuen Hörer und Hörerinnen begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid auf unserer kleinen Reise durch die Spielewelt. Wenn euch der Podcast was wert ist, wenn wir relativ häufig bei euch euren Weg begleiten zur Arbeit, zur Schule oder wohin auch immer, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen könnt. Wir stehen kurz vor der nächsten Schwelle bei unserer Crowdfunding-Aktion. Schaut doch da mal vorbei bei patreon.com/insertmoin. patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr uns finanziell unterstützen in einer Höhe, wie es euch passt. Fängt bei einem Dollar an, hat nach oben keine Grenzen. Ihr könnt euch jeden Monat selber entscheiden, wie, in welcher Höhe ihr uns unterstützt, um dieses Projekt weiter voranzutreiben und vielleicht auch irgendwann davon leben zu können. Danke fürs Vorbeigucken und jetzt viel Spaß mit der Folge. Tschüss! Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und ich habe heute einen Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe, in unserer kleinen Reihe Berufe in der Spielebranche. Heute wieder was etwas Spezielleres, was aber jedem von euch, glaube ich, bekannt sein sollte. Ich habe heute hier im virtuellen Studio den Dario Wünsch, euch besser bekannt wahrscheinlich als TLO. Guten Morgen, Dario.
Hi Manu,
ja. Sagst du TLO oder TLO oder The Little One oder wie?
Also meistens TLO, weil es ja nur ein englisches Wort ist, daher klingt es auch besser.
Genau. Wer jetzt mit deinem Handle und mit deinem Nickname gar nichts anfangen kann, stell dich doch vielleicht mal ganz kurz vor, als würden dich die Leute nicht kennen.
Alles klar. Also wie gesagt, ich bin Dario, ich komme ursprünglich aus Leipzig und ich bin, was man heutzutage so nennt, ein Pro-Gamer. Das heißt, ich spiele ein Computerspiel namens StarCraft 2 seit 5 Jahren professionell. Das heißt, ich fahre auf Turniere und kann man sich eigentlich genau wie auf in einem normalen Sport vorstellen oder in irgendeinem anderen Wettbewerb. Wir haben ein Team, wir haben Sponsoren und Leute fahren halt auf Events und ich spiele da und andere Leute schauen zu.
Das machst du jetzt seit 5 Jahren, oder?
Genau.
Ja. Und du bist 24, also du hast auch relativ früh damit angefangen. Wie kam das denn zustande? Also vielleicht sollte man vorher noch kurz klären. Also Pro-Gamer hast du jetzt gesagt, im Gegensatz zu uns Kacknoobs. Pro-Gamer ist jetzt deine Bezeichnung. Was ja so geläufig ist oder was ich sehr oft lese, ist dann E-Sportler oder E-Sport. Magst du den Begriff nicht oder was stört dich daran? Oder ist das einfach nicht mehr der aktuelle Begriff dafür?
Also ich finde, E-Sportler ist halt so ein allgemeiner Begriff, unter dem ich dann eigentlich jeden verstehen würde, der irgendwie im E-Sport arbeitet. Mhm. Pro-Gamer finde ich spezifischer, weil es halt wirklich genau sich auf die Leute bezieht, die wirklich das Ganze professionell bei Wettbewerben betreiben. E-Sport ist mir allgemein als Begriff ist auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Mhm. Deswegen finde ich Pro-Gaming angemessener. E-Sportler klingt in meinen Ohren einfach irgendwie auch doof.
Das klingt auch so halb falsch, gell? Es klingt so eingedeutscht, denglisch. E-Sportler. Ja, genau. Ja. Aber Pro-Gamer, genau. Das heißt, du verdienst deinen Lebensunterhalt seit über 5 Jahren jetzt damit.
Genau. Ich mache das seit 5 Jahren hauptberuflich und kann auch schon seitdem quasi davon leben. Und wie gesagt, wie ist dazu gekommen? Also ich spiele eigentlich schon seitdem ich quasi 3 Jahre alt bin, Computerspiele. Und ich habe 3 ältere Brüder, daher war es relativ früh auch so wettbewerbsmäßig innerhalb der Familie schon geläufig. Wir hatten relativ früh einen 2. PC bekommen. Ich glaube, da war ich irgendwie 6 Jahre alt oder so. Und da haben wir schon angefangen, im LAN quasi gegeneinander und miteinander zu spielen. Mhm. Und meistens auch schon Echtzeit-Strategiespiele damals. Dementsprechend schon gleich in die Hardcore-Nische gegeneinander zu spielen. Und dementsprechend ist mir das so quasi in die Wiege gelegt wurden, mehr oder weniger.
Im wahrsten Sinne des Wortes, genau.
Ja.
Also deine Brüder sind schuld. Die sind aber keine Pro-Gamer, oder?
Die sind keine Pro-Gamer, nein. Also mein jüngster älterer Bruder coacht mich noch relativ viel und kennt sich auch sehr gut in der Szene aus und gibt mir Tipps, aber selber ist er nicht kein Pro-Gamer, nein.
Jetzt ist er ja trotzdem ein weiter Weg von gegen die Brüder gewinnen, auch als der jüngste Bruder und stolz darauf sein, damit Geld zu verdienen. Bist du denn da dazu gekommen, wurdest du dann irgendwie angesprochen oder hast du früh dann angefangen in Clans zu spielen und hat sich das darauf entwickelt oder wie ist das zustande gekommen?
Also das war dann ein relativ langer Weg. Ich habe Genau, ich habe angefangen, in Clans zu spielen. Ich glaube, als ich 12 war, bin ich meinem ersten Clan beigetreten. Das waren die Riders of Apocalypse. Was für ein epischer Name.
Auch schon StarCraft, oder was
war das? Das war StarCraft 1. Mhm. Und damals war ich aber noch totaler Amateur. Also ich war jetzt nicht schlecht für jemanden, der jetzt nicht so intensiv Gaming betreibt. Ich war schon gut, konnte gegen alle meine Freunde natürlich gewinnen. Gegen meine Brüder war alles kein Problem. Aber im großen Rahmen war ich trotzdem noch ein Noob, mehr oder weniger. Aber ich habe halt immer Spaß daran gehabt, bei Turnieren mitzumachen, bei Clan Wars mitzuspielen. Und ich bin über die Jahre quasi immer besser geworden. Und als ich 12 war, war ich auch auf meinem ersten Event als Fan. Mhm. Das war die Games Convention, die war damals noch in Leipzig, in meiner Heimatstadt. Und da bin ich quasi so richtig erschlagen worden, zu sehen, wie Leute offline bei einem Event ein Turnier gestalten und wie die Fans den Pro-Gamern zujubeln. Und da habe ich tatsächlich auch meinen Boss getroffen, der heutzutage mein Chef ist. Der war selber damals aktiver Pro-Gamer und der hat also Showmatches gemacht. Und ich habe auch gegen ein paar von seinen Clanmates gespielt. Und ich habe tatsächlich auch einen geschlagen, der hat mich nicht ganz so ernst genommen, aber danach haben sie mir ein T-Shirt geschenkt, also ein Clan-Jersey quasi, mit ihren allen Unterschriften drauf. Und ganz kitschig hinten stand drauf, auch ein Kleiner kann ein Großer werden eines Tages.
Also vom Fan zum Pro, ganz im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
Ja, schon. Und als StarCraft 2 dann rauskam, habe ich online gespielt auf der Ladder, also so ein automatisches Matchmaking. Und da habe ich Nazgul, meinen jetzigen Boss, auch wieder getroffen auf der Ladder. Und dem habe ich dann die Geschichte erzählt. Und der kann sich auch noch so grob daran erinnern. Und dann sind wir Trainingspartner geworden. Und irgendwann hatte mich zu einem Turnier eingeladen, was Team Liquid, mein Team, organisiert hat. Und da habe ich den zweiten Platz belegt und dann hat er mich quasi in Team Liquid eingeladen, nach dem Resultat.
Und da bist du jetzt auch seitdem drin dann eben?
Genau, das ist jetzt schon seit 2010. Also ich bin noch nicht ganz 5 Jahre dabei, das ist Ende des Monats habe ich mein 5-jähriges Jubiläum. Mhm.
Nochmal einen Schritt zurück, wie kommt es denn, dass du so lange StarCraft treu geblieben bist? Also ich spiele ja auch wahnsinnig viel und unsere Hörer ja sowieso auch, aber einem Spiel so treu zu bleiben, ich meine klar, wenn man dann erstmal diese Schiene zum Pro geschafft hat, dann ist es ja Beruf, dann gehört es halt dazu, wie ein Stabhochspringer halt auch nicht auf einmal irgendwie anfängt, 100 Meter Lauf zu machen, das ist mir klar. Aber da davor, diese Leidenschaft, ist StarCraft so die Liebe deines Lebens, dass du so lange da dran geblieben bist, dass du es wirklich zum Beruf machen konntest? Oder was verbindet dich da mit StarCraft, dass du dem so lange quasi dabei bleiben konntest?
Also meine Liebe würde ich eher als Echtzeit-Strategie bezeichnen. Mhm. Und StarCraft war nun mal immer das beste Echtzeit-Strategiespiel.
Okay. Mhm.
Und wenn jetzt irgendein RTS rauskommen würde, was irgendwie besser ist und vielleicht auch eine Szene hat, die Pro-Gaming quasi unterstützen könnte, die groß genug ist, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, zu einem anderen Spiel zu wechseln. Aber es war halt immer ohne Disput quasi, dass StarCraft einfach das beste Echtzeitstrategiespiel ist und dementsprechend ist man dem Ganzen auch treu geblieben.
Hm. Also das heißt, du bist da auch nicht festgefahren. Das heißt, du würdest dann auch sagen, okay, wenn jetzt halt anderes Spiel kommt, dann könnte ich mir durchaus auch vorstellen, da irgendwie was zu reißen. Das hängt also wirklich eher mit dem Genre an sich zusammen.
Ja, definitiv. Also ich habe in meinem ganzen Leben auch alle möglichen Computerspiele gespielt. Aber StarCraft war halt immer das, was ich wettbewerbsmäßig gespielt habe.
Hm. Spielst du denn noch andere Sachen? oder spielst du so viel von Berufswegen, dass du in deiner Freizeit keinen Bock mehr hast auf Videospiele?
Also so viel kommt man leider dazu nicht. Das ist dann immer so der Fluch von einem Man ist Pro-Gamer und kommt gar nicht zum Spielen quasi. Aber ich spiele in meiner Freizeit noch ein bisschen Dota 2 auch, weil das ist
zum Entspannen.
Ja, genau, das ist total entspannend. Und das ist ganz nett für mich auch, weil das kann man halt auch mit Freunden spielen. Und StarCraft ist manchmal ein bisschen einsam, weil man spielt so mal alleine und das kannst.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du wenigstens das Genre grundlegend änderst, wenn du dann in deiner Freizeit spielst.
Ja, das ist ja grundlegend anders. Also
für Außenstehende vielleicht nicht ganz, aber klar, für dich natürlich schon.
Von der Strategie. Für mich ist das was ganz anderes.
Erzähl noch mal so ein bisschen was zu deinem Werdegang. Also du hast ja auch ein paar Artikel so bei Spiegel und so oder Welt oder sowas dann gehabt, weil du dann 2010 ja auch für ein halbes Jahr in Korea warst, gell?
Genau.
Wurde wirklich eingeladen von dem Team, da wirklich vor Ort, quasi in der Brutstätte des E-Sports soll ich ja nicht sagen, des Pro-Gamings.
Naja, doch, das kannst du schon sagen. Okay. Wenn du über die ganze Szene redest, kannst du gerne E-Sports sagen. Da geht es bloß um den Begriff E-Sportler.
Okay.
Also, genau, das war quasi das erste große offizielle Soccer 2-Turnier, wurde dann gleich in Korea gestartet. Das ist die GSL, die läuft heutzutage auch immer noch und ist immer noch das prestigereichste. Und ja, dementsprechend war es ganz cool. Wir hatten dann schon einen Sponsor für unser Team und der hat gesagt, naja, okay, in 3 Wochen geht das Turnier los. Fliegt dahin, Jungs, so mehr oder weniger.
Mhm.
Und das war natürlich erstmal ein bisschen Schock, weil ich habe da war ich glaube ich quasi vor fünf Jahren, da war ich 19. Ich habe noch zu Hause gewohnt und ich war auch noch nie außerhalb von Europa. Und dann hieß es auf einmal so, okay, in 3 Wochen fliegst du nach Korea und wohnst da.
Und das Kulturschock.
Ja, und das war dann natürlich auch so, ich gehe zu meiner Mutter und ich sage ihr, okay, in 3 Wochen fliege ich nach Korea und lebe da. Und das war quasi das erste Mal, dass ich davon gehört hatte, weil das war auch das erste Mal, dass ich davon gehört hatte.
Aber warum denn gleich so mit Leben? Also hätte es jetzt nicht gereicht, fürs Turnier dahin zu gehen? Oder war das irgendwie Bedingung, dass sie gesagt haben, nee, also wenn, dann hier gleich so Bootcamp-artig und volle Power-Trainingseinheit?
Also das ist ein sehr langfristiges Turnier. Das läuft über mehrere Monate quasi.
Ach so, ja, okay.
Deswegen, dementsprechend also...
Also eher eine Liga sozusagen, ja, genau. Mhm.
Ja, also nicht in dem Sinne eine Liga, dass jeder gegen jeden spielt und es dann einen Final Standing gibt, aber es war halt so langgezogen quasi. Du hattest eine Gruppenphase und es war immer so, dass quasi 2 Spieler ins Studio fahren, sie spielen gegeneinander und dann am nächsten Tag die nächsten 2.
Okay.
Und deswegen hat sich das über einen langen Zeitraum gestreckt.
Also ein bisschen wie so eine Fußball-WM über einen längeren Zeitraum, aber halt eben noch länger.
Ja, ja, genau. Okay. Also das, ich glaube, eine Saison waren immer so 2 Monate und ich habe dementsprechend dann mehrere Saisons mitgespielt.
Okay. Ja, ein großer Schritt dann so, oder? Für wie alt? 19 oder sowas?
Ja, genau, 19.
In die große, weite Welt, Sprache nicht mächtig und so weiter.
Ja, aber das war alles gar nicht so das große Problem. Also tatsächlich war Korea weniger ein Kulturschock, als ich gedacht hätte.
Mhm.
Weil erstens, es ist halt alles sowas von in Ordnung quasi, weil alles ist ordentlich, es gibt keine Kriminalität auf den Straßen und man wird quasi als Nicht-Koreaner eh so ein bisschen wie ein Küken behandelt, weil sie wissen, ja, wir haben eh keine Ahnung von Kultur und wir können uns eh nicht benehmen, deswegen ist es auch nicht so schlimm, dass wir uns nicht an die ganzen Regeln halten. Und wir hatten da natürlich auch ein Team, was sich um uns gekümmert hat. Quasi, wir haben quasi eine Allianz mit einem koreanischen Team, sind wir mehr oder weniger eingegangen. Das heißt, wir haben mit einem koreanischen Team zusammengelebt und der Manager davon konnte auch Englisch sprechen. Und dementsprechend hatten wir jemanden, der quasi sich immer um uns kümmert.
Und ihr wart gut versorgt, gell? Also ihr hattet ja Wohnung und extra Koch und so weiter, habe ich
gelesen. Ja, genau. Deswegen war das jetzt gar nicht so schlimm.
Also ihr konntet euch voll und ganz aufs Training konzentrieren.
Ja, genau. Dementsprechend war ich jetzt nicht in der großen Stadt verloren.
Hast du denn viel mitgekriegt dann von Korea auch? Oder war das irgendwie jetzt so im Nachhinein für dich so ein Spielen, 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 Trainieren, 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 Wettkampf, Wettkampf, Wettkampf? Also war das so ein Power-Move halbes Jahr oder war das auch so, dass du sagst, da habe ich irgendwie total viel mitgenommen für mich?
Also es war schon sehr intensives Training. Also viel rausgekommen ist man tatsächlich nicht, also in seiner Nachbarschaft da hat man ein bisschen was gesehen. Aber ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass ich Korea gesehen habe, muss ich sagen. Also manchmal wurden wir dann auch von der Liga rausgenommen und sie haben so ein paar Filmaufnahmen gemacht und dann haben sie uns quasi wie auf so einen Schulausflug mit ein bisschen mitgenommen und haben uns so alte koreanische Tempel gezeigt und dann hatten die Akupunktur auch mit uns gemacht und dann haben sie uns alle gefilmt und fanden es natürlich ganz lustig.
Aber es war ja auch Arbeit quasi, oder? Das waren halt Dreharbeiten.
Ja, genau, aber es hat sich schon eher wie ein Ausflug angefühlt dann auch.
Hättest du da jetzt länger bleiben können oder war das dann einfach rum, diese Phase? Oder hast du von dir aus gesagt, nee, das ist mir too much oder so?
Also das Hauptproblem für mich war, dass wir in diesem Team waren 16 Leute und wir haben auf 120 Quadratmetern gelebt.
Wow.
Das heißt, ich war in einem Zimmer mit 4 Etagenbetten, mit 8 Leuten, die sich ein Zimmer teilen. Das habe ich irgendwann einfach nicht mehr verkraftet. Also man hat absolut keine Privatsphäre gehabt. Es war noch nicht mal so, dass irgendwie Kleidung seine eigene Kleidung ist. Es wurde einfach irgendwas aus dem Stapel genommen. Und es ist auch egal, ob das Unterwäsche ist oder so. Also das war quasi fast wie in einer Kommune auf eine gewisse Art und Weise zu leben, aber mit einem strikten Trainingsregiment.
Okay.
Und irgendwann war das für mich einfach nichts mehr. Ich brauchte dann meinen eigenen
Raum. Kann ich nachvollziehen, ja. War es denn wenigstens erfolgreich? Also konntest du da mithalten? Weil es ist doch immer so ein bisschen die Sage, dass man als Europäer sich einfach da schwer tut, in dem koreanischen Leistungssegment da irgendwie mitzumischen, oder? Was den E-Sport betrifft.
Ja, es ist schon schwer. Also in StarCraft besonders. Ich konnte mithalten, aber ich hatte leider da nicht so die großen Ergebnisse. Aber trotzdem auf jeden Fall, was ich gerne mitgenommen habe, auch vom Training her.
Woran machst du das denn fest, diesen Leistungsunterschied? Oder gibt es den auch noch so? Oder ist es nur so eine Sage? Oder liegt es einfach wirklich daran, dass die viel stärker und härter mit sich selber trainieren?
Also in StarCraft 2 ist es ein bisschen, sagen wir jetzt schon, historisch bedingt, also von der E-Sport-Geschichte. Dadurch, dass das alles in Korea angefangen hat. Mhm. Jahre bevor es im Westen quasi angefangen hatte, gab es schon große Turniere mit vielen Preisgeldern und natürlich dementsprechend auch vielen Kids, die den Traum hatten, Programmer zu werden. Die Infrastruktur in Korea war großartig, weil das Land relativ spät quasi auf einen hohen Lebensstandard gekommen ist, wurde gleich quasi überall Breitband verlegt. Das heißt, die Koreaner hatten viel eher schnelles Internet als wir hier zum Beispiel. Und dementsprechend war es auch leichter, weil alle quasi übers Internet miteinander zocken konnten und das 10 Jahre, bevor das hier überhaupt möglich war. Und dementsprechend hat man einfach einen viel größeren Pool von
Talenten.
Von jungen, größtenteils Männern, die schon seit 15 Jahren StarCraft trainieren, teilweise auch, oder beziehungsweise damit aufgewachsen sind. Das heißt, schon seitdem sie 8 Jahre alt sind, haben sie den Traum, Programmer zu werden, und dementsprechend mehr Leute gibt es auch, die das Interesse hatten. Also damit hängt es meiner Meinung nach zusammen. Ein größerer Pool von Leuten führt zu einem größeren Skill.
Und eine größere Professionalisierung natürlich auch, gell? Wenn da mehr Sponsorengelder und mehr Trainer und Trainingsmöglichkeiten und Talentscouts und was auch immer.
Ja, genau. Das heißt, das Talent wurde einfach viel mehr gepusht als hier. Und dadurch, die haben auch den Vorteil, dass die haben eine sehr starke Bevölkerungsdichte und es leben fast alle in Seoul. Und dementsprechend ist es auch leichter, Teams zu organisieren, wo dann wirklich die Leute alle zusammenleben, weil du die einfach alle vor Ort hast. Und dann kannst du dementsprechend auch die Turniere eher leichter machen und leichter Content kreieren. Und dementsprechend hat es alles logistisch ein bisschen besser funktioniert, während wir hier sind überall auf Europa verteilt. Und das dauert ein bisschen länger, dieser Prozess, dass sich hier alles entwickelt, dementsprechend, glaube ich.
Wie bist du denn jetzt organisiert? Also wie sieht jetzt so dein Tagesablauf aus? Wo spielst du jetzt, in welcher, also du bist jetzt nicht mehr in Korea, schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
Genau.
Wie ist da danach das gewesen? Also wo spielst du jetzt und wie sieht dein Tagesablauf aus?
Also heutzutage lebe ich in Berlin, in meiner eigenen Wohnung.
Mit der eigenen Unterwäsche?
Mit der eigenen Unterwäsche, größtenteils. und naja, es ist eigentlich genau wie jeder andere Selbstständige. Ich muss halt jeden Tag meinen eigenen Tagesrhythmus organisieren. Das kann teilweise schön sein, das kann teilweise anstrengend sein. Mhm. Das kannst du ja wahrscheinlich selber. Also ich habe quasi direkt, jetzt würde ich gar nicht sagen, den Chef. Also ich kann quasi tagtäglich machen, was ich will. Aber bestimmte Turniere und bestimmte Medien, Events und sowas, die werden mir dann vom Team vorgeschrieben. Da habe ich immer noch ein bisschen was mitzusagen, wenn ich jetzt zu einem bestimmten Turnier nicht hinfahren will, weil ich mich auf ein anderes Turnier mehr vorbereiten will. Und ich habe einen Manager, der sich um meine Reisen und alles Organisatorische quasi kümmert, dass ich selber mich auf mich selbst konzentrieren kann. Aber ansonsten mein Tagesablauf ist, manchmal so ein bisschen strikter, manchmal nicht so. Aber normalerweise ist es so, dass ich frühstücke, dann 3 Stunden trainiere, dann eine Pause mache, ein bisschen frische Luft bekomme, Mittag esse und dann nochmal 3 Stunden trainiere. Es sind meistens so 3 Stunden oder 2 Stunden Segmente StarCraft. Und heutzutage versuche ich auch ein bisschen Ausgleichssport zu machen. Das ist größtenteils Schwimmen, weil ich in der Vergangenheit eine Sehnscheidentzündung in beiden Armen hatte. Mhm. Und man hat doch schon gemerkt, wenn man den ganzen Tag sitzt und den ganzen Tag am Rechner, ist es langfristig gesehen, dass das nichts Gutes.
Was spielt denn das Alter dafür eine Rolle? Also ist StarCraft, hast du das Gefühl, du kannst es jetzt noch 10 Jahre machen? Oder ich meine, du bist jetzt noch jung, aber du warst ja auch schon jünger. Und ich weiß nicht, wie die Konkurrenz, in welchem Alter sich die hauptsächlich so bewegt, die Top-Spieler. Hat es viel mit Reaktionen und so weiter zu tun, dass man als jüngerer Spieler da einen Vorteil hat? Oder Bei Leistungssport ist es ja eigentlich in der Regel schon so, dass, was weiß ich, Fußballer dann einfach merken, dass der Körper nicht mehr so leistungsstark ist oder mehr trainieren muss, um die gleiche Leistung zu bringen wie vorher. Also, findest du das beim E-Sport auch so oder nicht?
Also ich halte das größtenteils für Quatsch, dass Leute langsamer werden und ihre Reaktionsfähigkeit nachlässt. Es gibt auch Rennfahrer, die sind Mitte 30 oder 40 und Pianisten, die sind wahnsinnig alt und trotzdem noch super schnell und gut. Ich denke, dass Leistungssportler, also ist ja nochmal was anderes. Also E-Sport ist ja nicht ganz so physisch wie alle anderen Sportarten.
Wenn ich sehe, wie er manchmal auf die Tasten haut, denke ich schon, das ist sehr körperlich.
Ja, natürlich, aber es hat weniger mit Kondition und vor allem hat es weniger mit Verschleiß zu tun. Also dass Fußballspieler so kaputt gehen, hat auch viel damit zu tun, dass sie sich wirklich kaputt machen. Mhm. Also die meisten Fußballer nehmen auch jeden Tag Schmerzmittel und es gibt ja zum Beispiel, wenn man sich Torte jetzt wieder anguckt, da gibt es ja schon wieder ältere. Und das liegt daran, dass die sich halt nicht ganz so krass kaputt machen müssen. Ja. Fußballer verletzen sich extrem oft ständig und das ist, glaube ich, eher der Hauptgrund, warum das dann mit dem Alter nicht mehr geht. Wenn man im E-Sport sich um sich kümmert, denke ich, dass man das bestimmt auch noch mit 40 machen kann. Also den Fall haben wir jetzt zwar noch nicht, aber das liegt auch daran, dass die Sehne nur noch so jung ist. Ja, das heißt, solange man sich jetzt nicht die Hände irgendwie kaputt macht und
mit Arthritis... Sehnschaden ist wahrscheinlich das größte Problem, ne?
Ja, genau. Denke ich, das kann man durchaus bis ins Alter machen. Ich halte das für einen totalen Mythos, dass man Reaktionsfähigkeit verliert. Ich bin der Meinung, dass wenn man sich um sich kümmert, mit 40 wahrscheinlich noch sogar noch schneller sein wird, als wenn man 30 ist.
Wenn man die Erfahrung mitbringt, gell?
Ja, genau.
Hat es dann vielleicht eher was damit zu tun, dass dass man wirklich nur als absoluter Pro-Gamer, der oben mitspielt und Preisgelder einfährt, sich das auch dann leisten kann? Also sprich, wenn dann Familie, also wenn Leute dann 30 werden und so weiter, Familie und so weiter kriegen, dass das dann einfach, du musst dann da ganz oben mitspielen, damit es sich überhaupt noch rentiert?
Ich denke, das hat schon was damit zu tun, dass einfach E-Sport auch noch nicht so groß ist. Zum Beispiel in Fußball kann man gut in der dritten Liga spielen und damit viel Geld verdienen.
Oder zweite
Liga, genau. Ja, genau. Wenn man in Deutschland zumindest ist. Aber wenn man E-Sport quasi in der dritten Liga wäre, dann verdient man gar nichts. Zero. Ja. Und dementsprechend ist der Pool von Leuten, die das Vollzeit machen können, noch relativ klein. Da hast du auf jeden Fall recht. Und ich denke, da ist aber auch noch ein zweiter Faktor. Also entweder man ist nicht erfolgreich genug, um quasi seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wenn man älter wird. Und dann hört man auf mit E-Sport. Oder man war so erfolgreich, dass man schon sehr, sehr viel Geld verdient hat, aber dann eher danach was anderes macht. Also vielleicht im E-Sport bleibt oder in eine andere Rolle schlüpft, weil man einfach vielleicht was Neues machen will. Weil okay, jetzt als Pro-Gamer, ich habe das jetzt erfolgreich abgeschlossen, aber vielleicht habe ich jetzt keinen Bock mehr darauf und möchte irgendwas anderes machen.
Ja klar, gibt's ja viele Jobs dann auch in der PR oder Kommentatoren oder was auch
immer. Ja, genau. Ja.
Wie siehst du denn deine Zukunft? Also wie lange hast du denn vor, sowas zu machen? Oder wie lange kannst du dir das vorstellen? Oder bist du da so, dass du sagst, nö, ich kann das auch mit 40 mir noch vorstellen?
Also das ist eine ganz schwere Frage, meiner Meinung nach. Also für mich ist E-Sport sowas Unberechenbares. Und ich gehe da einfach mit. Ich habe durchaus das Interesse, nachdem ich kein Pro-Gamer mehr bin, immer noch im E-Sport zu bleiben. Dementsprechend in eine andere Rolle zu schlüpfen, weil das wäre Quatsch, meine ganzen Kontakte und auch meine Erfahrungen in der Szene einfach in die Tonne zu schmeißen. Aber ich kann jetzt hier wirklich keine konkrete Zahl sagen.
Nur so, ob du dir das vorstellen kannst. Oder hätte es jetzt auch sein können, du sagst, nö, ich weiß nicht, ob was du vorher gemacht hast, bist du direkt aus der Schule dann E-Sportler geworden? Pro-Gamer geworden? Oder hast du noch irgendwie Ausbildung oder studiert oder irgendwas?
Also ich hatte studiert, aber das Ganze dann quasi mehr oder weniger und nach einem Jahr schon für Pro-Gaming abgebrochen.
Ja, dann macht es ja Sinn durchaus, in dieser Branche zu bleiben, weil du ja, dann die Kontakte auch geknüpft hast. Ja, genau. Diese Akzeptanz, spielt die auch eine Rolle, meinst du? Oder ist das irgendwie heutzutage nicht mehr so das Problem? Also so diese Klischees, die man sagt, wie, du verdienst mit Computerspielen dein Geld, geht sowas? Musst du da noch arg viel mit kämpfen? Oder hat sich das komplett gedreht?
Also es gibt immer noch Leute, die quasi überrascht sind, wenn ich sage, was ich tue. Und es ist oft so, okay, wir gehen auf eine Party und ja, was studierst du denn? Und ich so, ich spiele Computerspiele professionell. Und unter Männern ist das meistens gar nicht mehr überraschend. Die meisten Männer in meinem Alter wissen davon. Frauen sind meistens noch öfter überrascht, aber wenn man ihnen das dann erklärt, okay, naja, das ist eigentlich nicht anders als jeder andere Wettbewerbssport. Hm. Und wenn man denen erzählt, okay, ich habe in Korea gewohnt, ich habe in Stockholm gewohnt eine Weile und ich fliege auf der ganzen Welt rum, dann denken die Leute, okay, das ist gar nicht so, so eine blöde Sache.
Ja, und du siehst körperlich fit aus. Also das macht wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied. Wenn du jetzt so einen Klischee-Körperbau hättest, so à la Cartman, dann wäre das wahrscheinlich nochmal was anderes, gell?
Ja, aber das gibt's in StarCraft fast gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich denke, dass es schon damit zusammenhängt, dass man auch durchaus eine bestimmte physische Fitness haben muss, damit man auch wirklich mitmachen kann. Also man muss jetzt kein Sportler sein, aber man muss sich schon um seinen Körper kümmern, damit man auch einfach mental das Ganze mitmachen kann vom Stress her.
Und du hast einen Bart, das sorgt auch für Respekt.
Ja, aber auf meinen Bart finde ich natürlich auch sehr stolz. Besonders unter Gamern gibt es nicht so viele Konkurrenz da. Also da können auch die Koreaner nicht mithalten.
Das stimmt, das ist ein großer Pluspunkt, ja. Der The Bartman, genau. Wegen der Akzeptanz. Eine Zeit lang war das ja immer so im Gespräch, dass man gesagt hat, ja, in Korea wird es im Fernsehen übertragen, StarCraft-Matches, und warum passiert das in Deutschland nicht? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Phase mit diesem, warum gibt's E-Sport nicht im TV, die haben wir irgendwie übersprungen, oder? Also das spielt heutzutage, glaube ich, auch gar keine Rolle mehr, ob das jetzt im TV jemals stattfindet oder nicht, weil es einfach halt so oder so übertragen wird und die Fans den Weg finden, das zu gucken, oder?
Ja, also als wir dieses Streben zum Fernsehen hatte, gab es einfach noch nicht die Infrastruktur des Online-Streamings quasi. Mhm. Und seitdem wir das haben, hat sich Fernsehen eigentlich überflüssig gemacht. Eigentlich bin ich ganz froh, dass es gar nicht im Fernsehen stattfindet, weil das wäre wesentlich nerviger, gar nicht so leicht zu konsumieren wie Streams. Weil am Ende hätten wir dann so viele Werbepausen wie im normalen Fernsehen, und das wäre dann viel schwerer zu organisieren teilweise.
Aber es wäre natürlich noch eine große Reichweite. Also so diese,
also genau, also
für diese Akzeptanz in der Allgemeinheit, sage ich jetzt mal, ist Fernsehen natürlich noch weiterhin immer noch ein fantastisches Medium, um möglichst viele Leute zu erreichen, die sonst damit gar nichts zu tun hätten, weil es halt so ein Push-Kanal ist. Und jetzt momentan ist es halt wirklich nur auf Abruf. Du stolperst nicht aus Versehen über eine Übertragung.
Genau, aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Also natürlich bringt es uns was im E-Sport, wenn jetzt zum Beispiel ESL One oder sowas dann doch mal irgendwo übertragen wird bei einem Sportkanal.
ESL ist die europäische Liga, gell?
Mhm. Ja, genau. Aber dass es jetzt ständig immer im Fernsehen kommt, ich glaube, das ist nicht wichtig. Also es kann uns durchaus helfen, dass mehr Leute das mitbekommen, dass das überhaupt passiert, indem wir ab und zu mal diese großen Events da hier und da übertragen haben. Aber das reicht dann auch, um die Leute dann ins Internet quasi zu treiben. Also zum Beispiel ESL One in Katowice läuft gerade, und Counter-Strike hatte gestern 300.000 Zuschauer. Krass. Und das zeigt ja, das Potenzial ist da. Also die 300.000 können auch gerne 3 Millionen in fünf Jahren sein. Das ist nicht unrealistisch, meiner Meinung nach.
Nee, und es werden ja auch jetzt kleine Stadien gebaut und so. Also die ESL hat doch jetzt auch so Übertragungsorte, wo dann ganze Stadien quasi voll sind und so, gell?
Ja, genau.
Also enorm im Wachsen, finde ich.
Ja, definitiv. Deswegen denke ich, das mit dem Fernsehen, das hilft zwar, wenn es im Fernsehen läuft heutzutage, aber wenn man wirklich langfristig auf 5 bis 15 Jahren denkt, dann ist Fernsehen ja eh ein totes Medium.
die wachsenden Zuschauer, wie erklärst du dir das? Ist es, also klar, kann man die Parallele schnell ziehen. Es gibt auch andere Sportarten, wo Leute zugucken und sich für Teams begeistern. Aber jeder, der schon mal versucht hat, eine E-Sport-Übertragung anzugucken, wie zum Beispiel, was weiß ich, so ein Dota Champion Krimskrams oder so. Entschuldigung. Wenn du keine Ahnung von dem Spiel hast, also du kannst einen American Football Super Bowl angucken und keine Ahnung haben und trotzdem so langsam reinkommen. Wenn du jetzt aber versuchst, sowas wie Dota oder sowas zu verfolgen, oder auch StarCraft, habe ich so das Gefühl, dass die Hürde als Zuschauer, da zu verstehen, was da passiert, deutlich höher ist. Kannst du das nachvollziehen, oder sind das wirklich alles Leute, die auch dieses Spiel selber spielen, die dann da zuschauen? Ist das Voraussetzung dafür?
Also das kommt tatsächlich von Spiel zu Spiel an, wie hoch der Grad davon ist. Also es gibt Spiele, zum Beispiel StarCraft, gibt es wesentlich mehr Leute, die das Spiel gar nicht spielen oder nur ganz am Anfang vielleicht ein bisschen gespielt haben und das durchaus schauen, weil es ein bisschen übersichtlicher ist, was passiert. Während League of Legends hat sehr, sehr viele Zuschauer, aber das sind fast alles komplett Leute, die auch League of Legends spielen. Mhm. Und die hohen Zuschauerzahlen sind einfach daher da, weil einfach so unglaublich viele Leute League of Legends spielen.
Und sich da was abgucken wollen sozusagen und fasziniert sind von dem.
Ja. Nicht nur abgucken wollen, das ist dann ja auch, wenn man versteht, was die Pro-Gamer da machen und wie beeindruckend das ist, die Koordination davon, dann macht das Ganze auch Spaß anzuschauen.
Aber würdest du sagen, StarCraft 2 kann man gut zugucken in der Geschwindigkeit, in der ihr da spielt?
Schon, weil die Geschwindigkeit, mit der wir spielen, in der Übertragung jetzt nicht so krass zu sehen ist. Mhm. Also es sind wesentlich klarere Aktionen, die der quasi Kommentator und auch der Dedicated Observer quasi dann zeigt. Und das Ganze wird dann ja auch erklärt von den Kommentatoren und die Geschichte wird erzählt, was da passiert.
Und es ist halt nicht so viele Parteien, ne? Man kann sich klar konzentrieren, wer jetzt Angreifer ist, wer was macht und wie verteidigt. Und man erkennt zumindest eine gewisse Form von Moves oder Strategien und kann nachvollziehen, was da passiert. Das ist bei den Multiplayer-Sachen ein bisschen schwieriger, finde ich.
Richtig, genau. Das ist nicht so ein Cluster von Animationen und Effekten dann. Ja. Und man kann mal ein bisschen klarer durchsetzen. Das sind die Bugs gegen die Terrans und das sind dann zwei Fronten, die irgendwie gegeneinander sich bewegen und das ist ein bisschen klarer als bei den MOBAs, wo das alles ja schon aus allen Seiten mehr oder weniger passiert.
Wie siehst du selber die Zukunft von StarCraft? Es hat jetzt ja auch schon wieder ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber Blizzard strengt sich da jetzt ja auch nicht wahnsinnig an, das möglichst schnell irgendwie zum Abschluss zu bringen. Also es wird noch ein paar Jahre gehen, oder?
Also es wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre laufen. Was wir uns in der Szene halt sehr wünschen würden, ist, dass ein bisschen mehr gepusht wird in Richtung Microtransactions und solche Sachen von Blizzard, weil wir fühlen uns ein bisschen so wie das Stiefkind von Blizzard, weil die Sache ist, die mit League of Legends und Dota kann E-Sport Geld generieren. Mhm. Dadurch, dass man neue Leute reinzieht und die Leute immer wieder Geld für das Spiel ausgeben können. StarCraft 2 kann man quasi nur kaufen und dann kann damit kein Geld mehr verdient werden. Dementsprechend hat Blizzard jetzt nicht so das Interesse daran, E-Sports zu sehr zu pushen, um neue Leute in das Spiel reinzukriegen.
Verstehe, also du bist sogar jetzt sozusagen dafür, dass StarCraft 2 Free-to-Play wird, um ein ähnliches Modell zu haben, um die Leute bei Stange zu halten, oder wie?
Genau, das wünscht sich eigentlich fast jeder in StarCraft, weil das einfach das ist einfach ein gesünderes Wachstum für eine Szene.
Ja, ich find's witzig, weil wir, also ich sage jetzt mal wir von der anderen Seite, die nicht Pro-Gamer sind, also gerade Hörer von unserem Podcast, wir verfluchen ja immer so ein bisschen die In-App-Purchases und Free-to-Play-Modelle, weil die ja so dieses klassische Spielkonzept so ein bisschen kaputt machen. Aber klar, für E-Sport, was eine fortlaufende Bewegung ist, macht es ja natürlich durchaus Sinn, um die Leute da irgendwie, um da weiterhin Geld zu generieren, klar. Als E-Sportler profitiert natürlich da davon, als Pro-Gamer,
ja. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, natürlich haben wir trotzdem auch extrem starke Bedenken und wir würden riesengroße Aufschrei machen, würde irgendwas in das Spiel kommen, was quasi gekauft werden könnte, was das Spiel irgendwie stört. Also würden da irgendwelche Skins ins Spiel kommen, die es schwer zu erkennen machen, was das jetzt genau für eine Unit wäre. Dann würde der Aufschrei sowas von groß sein in der Szene. Aber
wir wünschen uns. Balancing darf ja nie kaputt gehen, das ist ja immer wichtig.
Ja, genau. Also wir wünschen uns ein Free-to-Play, aber ein sehr vernünftiges quasi. An für sich ist Free-to-Play ja ein gutes Konzept, bloß leider ist das Konzept oft sehr
wird sehr oft ausgenutzt, ja genau.
Ja, genau.
Ja gut, aber Blizzard hat ja jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Hearthstone und so weiter, was den Bereich angeht. Also von daher ist es ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass nach dem dritten Add-on jetzt dann irgendwie das Ding auch geöffnet wird, oder?
Ja, genau, also das ist die Hoffnung, dass nach Legacy of the Void dann irgendwann nochmal so ein Push kommt.
Es muss ja weitergehen, ja. Wobei StarCraft 1 ja auch jahrelang gespielt wurde. Also es ist ja jetzt nicht so, dass bei so einer großen Community auf einmal die Server abgedreht werden. Da steckt ja viel zu viel Geld und Wucht dahinter an Spielern.
Ja, wobei in StarCraft 1 das Ganze tatsächlich nicht von Blizzard wirklich so gepusht wurde. Also eigentlich hat kaum noch jemand auf den offiziellen Blizzard-Servern gespielt damals, sondern auf illegalen russischen Servern. Und da war eigentlich der Vorteil, dass die Community das Ganze komplett selber in die Hand genommen hatte. Das war zwar alles nicht so legal, aber Blizzard hat es halt mehr oder weniger toleriert. Mhm. Und dadurch konnte die Szene dann trotzdem sich weiterentwickeln, komplett ohne den Support von Blizzard. Während jetzt ist es so, Blizzard hat also die Macht über alles und hat auch Angst, dass das Gleiche quasi wieder passiert. Und deswegen kann die Szene selber quasi nicht so viel kreieren wie früher. Und das ist halt ein bisschen traurig.
Was ist denn so die Alternative zu StarCraft. Also ich meine, auf dem RTS-Markt tut sich ja nicht so wahnsinnig viel im Vergleich zu den ganzen MOBAs und so.
Ja, das ist halt leider auch schade, weil ich glaube, es wäre sehr gesund, würde es einen Konkurrenten für StarCraft 2 geben. Und dann müssten die beiden Publisher gucken, wie sie quasi die Besten sind. Während jetzt hat Blizzard quasi mehr oder weniger das RTS-Monopol. Und leider ist RTS auch halt einfach nicht mehr so ganz so das beliebte Genre wie früher. Das ist halt schwerer einzusteigen, auf jeden Fall.
Ja, es wurde so ein bisschen abgelöst von den MOBA-Geschichten auf jeden Fall, gell? Weil es genau. Zumindest die gleiche Urgenetik hat, aber eben zugänglicher geworden ist dadurch, habe ich das Gefühl.
Ja, genau, das ist halt ein bisschen simplifiziert.
Aber würdest du dann sagen, okay, also wenn StarCraft 2 sich jetzt irgendwie erübrigt, dann höre ich auch auf mit Pro-Gaming oder fängst du dann an, jetzt Hearthstone und Heroes of the Storm oder sowas dir anzutrainieren? Also würdest du quasi diesen Schritt nochmal machen, von Grund auf was Neues zu lernen oder wäre es dann für dich damit irgendwie erledigt, so von der Motivation?
Also ich wäre definitiv offen, nochmal ein neues Spiel zu lernen. Also ich bin der Meinung, dass das Skillset eigentlich von fast allen Computerspielen sehr ähnlich ist.
Übertragbar ist zumindest, gell?
Ja, genau. Also Hearthstone jetzt vielleicht nicht, weil da geht's halt, da bringt mir meine Präzision und Schnelligkeit auf dem Keyboard und auf der Maus recht wenig. Aber was andere Spiele angeht, denke ich, dass man relativ schnell reinkommt, weil in der Grundlage sind alle Spiele genauso. Ist alles Game Theory, ist alles Klicken, ist alles Tastatur. Also.
Sehr schön. Was steht bei dir als nächstes an? Wo geht's hin? Was ist dein nächstes Ziel?
Also,
trainierst du gerade?
Ich trainiere gerade für die nächste Runde der WCS. Das ist die StarCraft World Championship. Und da ist der nächste Stopp für mich am 3. April in Frankreich, in Pyotère.
Vor Ort dann.
Genau.
Sehr schön. Gut, dann wünsche ich dir sehr viel Spaß. Wer dich dabei verfolgen kann auf den üblichen, schaut bei den üblichen Kanälen vorbei. Also Team Liquid hat ja wahnsinnig viele Kanäle. Du hast natürlich auch Liquid TLO auf Twitter, Facebook. Man findet dich, glaube ich, auf allen üblichen Kanälen, oder?
Ja, ich denke schon.
Und wo kann man das dein Turnier dann verfolgen?
Das ist dann Twitch. Auf Twitch kann man das schauen. Das ist twitch.tv/WCS.
Sehr schön. Dann drücke ich dir ja ganz doll die Daumen dafür.
Jo, danke.
Bring den Pokal nach Hause, Jung.
Ja, ich werde es versuchen.
Und freut mich dann bald mal wieder was von dir zu hören.
Jo, danke gleichfalls.
Danke fürs Interview.
Jo, danke sehr. Schönen Tschüss. Tag
noch. Ciao.